Jack's bench. Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Jack's bench.
Sports Corner.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner. Mein Name ist Nico Backspin. Ich sitze in einem Hotelzimmer in, wo bin ich denn überhaupt? Köln.
Köln, hast du eben gesagt.
Ja, Köln. Ich bin in Köln. Muss ich mir merken, damit ich morgen weiß, wenn ich aufstehe, wo ich bin. Eine sehr wichtige Sache. Und wir haben uns aber trotzdem überlegt, dass wir eine neue Folge diese Woche produzieren wollen. Und deshalb habe ich mich mit meinem guten Freund Peter Backspin verabredet für einen lockeren Talk. Bist du bereit und vorbereitet?
Fühlt sich so an. Wir haben Montagabend alle zwei Wochen und frisch wie irgendwie.
Wir gehen auf Staffelfinale zu, ne? Siebte Folge, glaube ich, schon, oder wo sind wir?
Wir sind bei Folge 7 und haben gesagt, die erste Staffel wird 8 Folgen umschließen. Von daher richtig, heute nochmal und in zwei Wochen nochmal.
Denn wir können ja mal auch sagen, wie es ist. Das ist ein Podcast, der sich natürlich um US-Sport und die Liebe zu Rap, also quasi diese Brücke dazwischen, so ein bisschen beschäftigt. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen abhängig von den Sportveranstaltungen und Leute, eine Ankündigung an euch da draußen. Wir starten, wir haben ja schon eine Fantasy League in Basketball haben wir schon eine gemacht. Wir haben jetzt eine für Eishockey gemacht, da sind wir eine klitzekleine Gruppe. Und wir werden natürlich auch eine für Baseball starten. Peter, den Link habe ich dir schon geschickt, du hast ihn noch nicht angemeldet. Ich frage mich, warum. Ich schicke ihn dir gleich nochmal. Und Leute da draußen, wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt uns eine Nachricht. Ein weiterer Teilnehmer eventuell für unsere Backspin Baseball Fantasy League ist der heutige Gast, wenn ich ihn davon überzeugt kriege. Dennis Kortüm, schön, dass du dabei bist.
Schönen guten Abend, ihr Models.
Siehst du Chancen darin, dass du an einer Fantasy-Baseball-League teilnimmst?
Das denke ich nicht.
Ah, schade, das habe ich mir schon fast gedacht.
Also Baseball, muss ich wirklich leider sagen, ist komplett an mir vorbeigegangen bis jetzt.
Hast du dich noch nie 5 Stunden gelangweilt in ein Stadion gesetzt und Leuten dabei zugeguckt, wie sie auf kleinen Zettelchen sich Striche markiert haben, weil sie herausfinden wollte, welcher Pitcher der beste ist?
Nee, tatsächlich nicht. Ich ziehe mir auch wirklich jede Sportart mal rein, aber Baseball ist wirklich, da war gar nichts, also das hat mich nie auch nur ansatzweise interessiert. Ich habe mir auch noch nie im Fernsehen, auch nicht mal Highlights wirklich angeguckt, also mal hier Home Run, dies, das, aber nie so ein Spiel, null.
Okay, das heißt, wir wissen also, du wirst nicht Teil unserer Baseball-Fantasy-Liga, aber du bist Teil unseres wunderschönen Rap-Kosmoses. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch an Künstler wie Samy Deluxe erinnern. Und genau da geht auch deine Verbindung und deine Vita los. Oder kannst du vielleicht den Leuten da draußen kurz eine Zusammenfassung geben, was du so in den letzten 20 Jahren getrieben hast, in der Zeit, wo deine Frisur genauso kurzhaarig wurde wie meine?
Sehr gerne, das wird auch meine Mutter interessieren. Dann kann ich ihr den Podcast zuschicken und dann weiß sie das endlich mal.
Schieß los. Die fragt sich bis heute, was du da eigentlich
also,
machst.
Also, das fing ganz klassisch an, weil wo fange ich an? Ich fange im Jahr 2000 an, da bin ich nämlich nach Hamburg gekommen. Ich komme eigentlich aus NRW, bin nach Hamburg gekommen, ganz klassisch zum Jurastudium.
Stark.
Und dann bin ich auf die schiefe Bahn geraten. Und zwar war mein erster Job in der Musikbranche Street Promoter für Virgin Records. Virgin Records hat damals in der, ich glaube, bei euren lieben Kollegen von der Juice eine Anzeige geschaltet gehabt. Da wurden Street Promoter gesucht. Und ich bin gerade neu nach Hamburg gekommen und musste halt mir Kohle dazu verdienen zum Studium und dachte so, okay, keine Ahnung, was das ist, aber kannst ja mal versuchen. Und habe mich dann beworben. Die hatten damals noch ein Büro im Schulterblatt in so einem Hinterhof da.
Und zu guten Mietpreisen damals noch.
Ja,
ne?
Bestimmt noch zu guten Mietpreisen, genau. Und bin dann dahin und habe dann tatsächlich so ein Vorstellungsgespräch da gehabt, weil die suchten für jede Stadt 3 sogenannte Street Promoter, die dann einfach damals Aufkleber illegal irgendwo aufkleben sollten, Plakate illegal aufhängen und so. Also das kam alles so aus den USA und Kanada. Und da habe ich gesagt, ja, das hört sich doch nach was für mich an. Und dann war das wirklich so, ich war gerade so 2 Monate in Hamburg oder so und dann habe ich einen Anruf, glaube ich, bekommen. Ja, okay, und in 2 Wochen musst du mal nach München kommen. Wir schicken dir ein Flugticket, da fliegst du morgens hin und abends zurück. Und ich war so, krass, an einem Tag hin und zurück? Das ist natürlich abgefahren. Und das weiß ich noch ganz genau, wie ich abends dann im Bett lag und dachte, krass, ich war heute in München. Und da hat dann, werde ich auch nicht vergessen, ein Typ von Virgin Canada, der hieß Russ Hergott, hat uns dann erzählt, wie Street Promotion funktioniert.
Und das klingt auf jeden Fall nach einem harten, aber dann auch beeindruckenden Einstieg in die große Musikindustrie, ne? Also da hast du quasi Blut geleckt und bist dann zu höheren berufen worden.
Ja, macht euch keine Sorgen. Die anderen Stationen kann ich auch kürzer zusammenfassen. danach bin ich nämlich, da hatten wir von Cyan Supercrew, haben wir so diese ganz klassisch markanten gelben Aufkleber gehabt und haben die gagweise auf irgendeiner Party Leuten auf den Rücken geklebt. Unfassbar witzig, bitte.
Hm. Anmerkung, das heißt, von der Redaktion. Immer noch cool. Du hast den Witz damals erfunden, gut zu wissen.
Es ist also wirklich, da war ich, also immer schon, ich war immer schon sehr lustig. Und dann hat mich jemand von Sure Shot Promotions, die es ja heute, glaube ich, noch gibt. Und
von denen kriegen wir heute noch E-Mails.
Siehst du? Kannst du die nicht blockieren?
Ich lese die aber gerne.
Also, ja, sehr gut. Und hat mich jemand angesprochen und sagt, aber hier, kannst du das nicht auch für uns machen? Wir haben auch so ganz viele Themen. Und genau, so bin ich dann in diese ganze Marketing- und Promotion-Ecke so reingeraten. Und Sure Shot hatte ja damals wirklich von ganz kleinen eigenen Themen, alles was so bei Showdown Records war und ein paar deutschen Hip-Hop-Themen, hatten die auch größere Sachen wie von Eminem, Missy Elliott, Busta Rhymes, Nas, alles Mögliche. Und das Geile war, die hatten auch Vinylschallplatten. Und zwar haben die gesagt, ja, pass auf, du kriegst kein Geld, aber du kriegst Vinylschallplatten dann dafür. Und da habe ich gedacht, ja, ist doch super. Ich gebe mein Geld ja eh für Vinylschallplatten aus. Dann kann ich ja direkt die nehmen. Und ja, und so bin ich dann in die Marketing- und Promotion-Ecke reingeraten, habe da meinen ersten Management-Klienten kennengelernt, den lieben Monroe, Hip-Hop-Produzent Monroe, der bei Sure Shot Praktikant war nämlich damals.
Krass.
Und irgendwann sagte, ich mache auch Musik und habe mir dann so eine CD gegeben. Wir reden jetzt vom Jahr, glaube ich, 2003, 2004 wahrscheinlich. Genau, und dann habe ich gedacht, ja okay, dann kann ich ja auch Manager einfach sein und seine Beats verkaufen und habe dann angefangen, seine Beats zu verkaufen und relativ schnell hatten wir dann zwei Songs auf dem One-Album von Savage und Azad, nämlich Monster Shit und Cook My Man, genau. Und
muss ich ehrlicherweise sagen, für mich glaube ich auch die beiden besten Songs vom Album.
Waren ja auch Singles, oder?
Geliebt. Mhm. Genau. Bretter produziert.
Das war ein, also unfassbar talentierter Typ, wirklich. Und ein netter Kerl und total, also zuverlässig. Und er hat wirklich teilweise, ich habe da Beat-CDs von dem bekommen, da habe ich gedacht, ey, das ist einfach das Beste, was gerade gibt so. Mhm. Und und dann habe ich halt weiter, haben wir diese an der Mucke gearbeitet und dann habe ich für Monroe den ersten Musikverlagsvertrag verhandelt. Mit großer Anwaltsunterstützung auf jeden Fall, weil da einfach viele Sachen waren, die habe ich auch so vorher noch nie gesehen.
Obwohl Jurastudium?
Bitte?
Trotz des Jurastudiums?
Ja, also Jurastudium würde ich jetzt erstmal in Anführungszeichen setzen, weil, okay. Ich war da eingeschrieben. alles andere ist aber eher unter ferner Liefen zu behandeln. Also
ja, so gehört sich's auch.
Und und dann ja Musikverlagsvertrag verhandelt und dann über DJ Mixwell, der auch natürlich bei Sure Shot im DJ-Pool war und über Sure Shot habe ich dann die ganze Hamburger Clique da auch kennengelernt, auch die ganzen Künstler, wie gesagt, DJs, Produzenten, alles Mögliche, auch die Labelmacher, Eimsbusch gab es da ja und auch euch da von der Backspin. Peter, ich weiß gar nicht, ob du da schon auf der Welt warst, aber...
Sag mir das Jahr und dann kann ich das ganz klar beantworten.
2003.
Da war ich schon ein paar Jahre auf der Welt, ja.
Ach, hör auf, Peter. Du siehst aus wie 12.
Sag, du bist ein Charmeur.
Und und dann habe ich die ganze Clique da kennengelernt und irgendwann hatte mir Mixwell dann erzählt, dass Sammy ein neues Label gründet und dann bin ich quasi von Sure Shot darüber gewechselt und habe erst dafür das Label gearbeitet und dann wurde ich irgendwann, ja bitte, ein Einwand von Herrn Backspin Nico.
Ja, eine kleine Frage dazu. Wurdest du als Labelmanager von Deluxe Records auch noch mit Vinyl bezahlt?
Nee, die hatten ja nicht so viel Vinyl.
Bist du dann auf CDs umgestiegen oder wieder zurück zu, wurdest du mit Stickern bezahlt?
Nee, glücklicherweise wurde irgendwann auch in der Schurscher-Zeit gab es schon Geld, später. Super.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht zwischendurch gerade um dich, wie du da von deinen Platten hast leben wollen.
Nö, eine Zeit lang ging das aber. Und dann, es gab dann ein bisschen Geld Und genau, bei Deluxe Records dann auch, habe ich sozusagen normal verdient, aber immer so als Freiberufler, ne? Also das, ja, das war dann irgendwie nicht anders machbar. Und ja, bin dann, also ich, wie man jetzt auf jeden Fall merken wird, ich rutsche halt von einem Job in den anderen und ja, danach ist man immer schlauer, ne?
Aber das, da ist ja so ein bisschen der Kern, wo du dann auch, ich würde sagen, den größten und engsten Impact so auf Deutschrap wahrscheinlich hattest, mal abgesehen von der Sticker-Kampagne am Anfang, die hart auf die Straße gezielt hat. Aber so als Manager von Sammy über die Jahre, also Label-Manager und dann auch Manager von Sammy, ne, hast du ja schon auch viele Jahre miterlebt. So, was ist für dich, du hast dich ja irgendwann dem Ganzen auch so ein bisschen abgewandt. Was ist für dich dabei hängen geblieben aus dieser Zeit?
Also, erstmal, das Hip-Hop für mich nach wie vor die geilste Musikrichtung ist, die es gibt und die geilste Kultur, die es gibt.
Haken,
weil das ist einfach, da passt irgendwie alles zusammen. Das ist auch, natürlich gibt es auch Pfeifen, aber es gibt auch richtig viele gute Typen im Hip-Hop. Und es ist für mich die innovativste Kultur, es ist auch die innovativste Musikrichtung nach wie vor. Ich habe immer schon auch andere Musik gehört. Also du kannst mir auch, ich war auch in der Zeit, als ich Sammys Manager war, ich mit Malte, damals noch von Deichkind, auf dem Dixie Chicks Konzert. Also das war auch kein Problem und das sind auch überragende Musiker. Aber Hip-Hop war immer so meins, weil es auch am engsten mit dem zusammenhängt, was mich sonst noch so interessiert, ne? Also US Sports ist immer schon bei mir auch drin gewesen. Das ging wirklich bei mir Hand in Hand. Und ja, ob ich da jetzt so einen großen Impact hatte, Nico, wie du es gerade, glaube ich, gesagt hast. Falls nicht, solltest du das sagen.
Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal so unter uns beiden besprochen, aber so den ein oder anderen Deal, den du damals auch schon ein bisschen in der Hip-Hop-Rezessionszeit für Deutschrap so ans Deluxe-Label rangeholt hast, fand ich sehr beeindruckend, genau wie die ein oder andere Innovation, ob die jetzt am Ende komplett auf deinem Mist gewachsen war oder einfach nur Teil des Kollektivs warst, das kannst du einordnen, aber da waren so, es gab so Dinge, weiß ich noch, wie dieses Deluxe-Zoom, was im Prinzip das, was AkkoTV Jahre später gemacht hat, schon vorher in Hochglanz war, dieses ganz Entertainige und dann aber auch den Künstler und sein Label so am Leben zu erhalten und schon von einem Roaster auch aufzubauen, das ja schon ziemlich beeindruckend war. Es hat am Ende nicht ganz funktioniert, da gibt es wahrscheinlich auch genug Gründe für. Wahrscheinlich auch eben die Probleme in der Musikindustrie, aber um ein bisschen die Brücke zu dem Thema zu schlagen, was wir hier haben, trotzdem aber auch ganz interessant, wie so wie du schon sagst, auch deine Liebe zum US-Sport, habe ich das Gefühl, da überall so ein bisschen durchgerutscht ist. Angefangen bei dem, dass alles sehr amerikanisch war, die alle haben irgendwie nur noch Trikots getragen, es gab auf einmal Klamotten-Deals oder Reebok-Deals mit Sneakern und sowas. Hast du früh auch immer so generell auch versucht, das mit in die Arbeit einfließen zu lassen, diese Liebe zu USA, diese Nähe dazu, zu diesem ganzen Entertainment, zu dem Sport?
Also ich habe das, für mich gehörte das immer dazu und gehört es auch heute noch immer dazu. Ich war nie einer von denen, die das irgendwie, oh, mit Marken kann man nicht arbeiten oder Sellout und so weiter. Ich habe das nie, was heißt nie verstanden, kann ja jeder selber denken, was er möchte. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn man kreativ ist und wenn man einen guten Ansatz findet und auch sich ein bisschen in die Marke reinversetzt, dann kann man immer auch eine geile Kampagne zusammen machen. So. Und wenn man miteinander spricht und dann nicht, also dann irgendwie merkt, okay, es passt nicht, dann lässt man es halt sein. So, aber es ist nicht so, dass Marken auch damals schon, ne, nicht kapiert haben, was der Künstler will. Ich glaube schon, dass dann jemand wie ich oder gibt es ja auch hunderttausende andere wichtig sind, weil man immer so eine Art Dolmetscher-Funktion hat. Weil klar, die sprechen schon ein bisschen unterschiedliche Sprache und 2005 lag man, glaube ich, noch weiter auseinander.
Marken und Hip-Hop oder?
Ja, also ja, genau, Marken und Hip-Hop. So, weil da gab es einfach noch nicht so viele Kooperationen untereinander. Da gab es noch nicht die Beispiele. Als Sammy seinen Reebok-Deal hatte, da war er der erste europäische Künstler, der einen Reebok-Deal hatte. Klar hatte Jay-Z einen Reebok-Deal und 50 hatte seine G-Unit-Schuhe und so weiter. Aber das war hier schon was Neues und eine Herausforderung. Und wenn man für diesen Deal auch mit Credit geben muss, das war auch zum Beispiel Ralf Kotthoff von MZ. Die haben nämlich schon viel mit Reebok auch zusammengearbeitet und Reebok hat, soweit ich weiß, ihn auch gefragt, sag mal, mit wem sollen wir das denn machen? Die sind nicht selber drauf gekommen. So. Also, obwohl Sammy für mich da, das, also ein anderer hätte das zu der Zeit nicht machen können, Also fand ich. Und deswegen für alle Deals, ich würde schon sagen, die sind immer im Kollektiv entstanden und oft auch durch externen Einfluss. Das ist nicht immer nur einer aus der eigenen Truppe. So, es sind immer auch externe Leute. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Zusammenarbeit mit immer neuen Leuten, mit externen Leuten. Und ich bin auch irgendwie keiner, der irgendwie sagt, oh, man muss alles bei sich behalten und man darf nichts abgeben und so weiter. Das ist für mich total Banane.
Nachdem du gerade deinen Weg erzählt hast in die Hip-Hop-Welt, wie ging es denn bei dir los mit US-Sport? Erinnerst du dich da an deinen ersten Berührungspunkt?
Ja, Peter.
Erzähl.
Ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich wollte überhaupt Peter auch mal eingehen jetzt hier.
Ach so, ja, sehr gut.
Da erinnere ich mich dran. Ich bin ja sehr alt. Ich bin 79er Jahre.
Im Vergleich zu mir unfassbar, ja.
Ja, also schon, ich könnte dein älterer Bruder sein. Peter. 1992, ich weiß es tatsächlich noch irgendwie relativ genau. NBA Finals 1992, Bulls gegen Blazers.
Du Reihe 1.
Ich Reihe 1 vor meinem Fernseher im Kinderzimmer. Ein brauner, hässlicher Fernseher. Ich glaube, das lief bei Vox damals. Es gab Vox Dream Teams, hieß die Sendung. Krass. Und ich erinnere mich, wie ich mir das reingezogen habe. Und das war so, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, keine Ahnung. Aber ab diesen Finals und dann nach der Saison, genau, Saison 92, 93, da war ich voll drin. Da habe ich alles aufgezeichnet auf VHS-Kassette, was im Fernsehen lief. Und die VHS-Kassette war dann immer so drei Viertel Basketball und ein Viertel Hip-Hop. Da war dann auch UMTV Raps drauf oder Freestyle oder halt einfach so Videos, Fab Five Freddy hintereinander weg. Mhm. Und dann aber auch immer das Basketballspiel, Jump Run, bei DSF, das hieß, glaube ich, Magic Sports. Das war immer so zusammen. Aber das war so mein Anfang. Und ich hatte dann auch sofort da bei mir im Ort, wo ich gewohnt habe, so ein paar Verbündete. Das war wirklich, der Ort hieß Nottuln. Es ist Kreis Coesfeld im Münsterland. Und wer da Hip-Hop gehört hat und Basketball gut fand, da kannte man sich auch. Und da ist zum Beispiel ein Kollege, Philipp heißt der, der ist auch bei mir in der anderen Fantasy-Liga mit drin, der war später Redakteur bei Spox, bei NBA.de und so weiter. Also der ist da richtig auch seinen Weg gegangen. Und ja, wir haben uns dann immer da ausgetauscht, ne? Und haben dann auch nachts dann mal, hat der eine durfte dann beim anderen übernachten und umgekehrt und haben wir da Bulls, Suns, danach war ja, dann ist Jordan zurück, den Knicks, Rockets, war 1994, Nikos Jahr, Nikos Lieblingsjahr mit seinen, Nico, du glaubst ja bis heute, dass John Starks der beste Spieler aller Zeiten ist.
Es ist der beste Basketballer aller Zeiten.
Ja. In Manhattan.
Ja. Der John Starks heißt vielleicht.
Der John Starks wird, ist okay. Aber dieses Spiel 6, da habe ich bis heute noch Schmerzen. Du brauchst nur das Final ansprechen und ich sehe diese 1 von 12 da stehen.
Das war doll.
Die richtig wehgetan haben. Ja. Hätte nur die Hälfte von denen treffen müssen, dann wären sie Meister geworden. Das ist echt hart für mich, Alter. Bis heute.
Ja. Es ist krass, ne? Wie präsent das noch ist.
Ja.
Für mich auch total. Total präsent.
Ich fühl das auch voll, so wie du das beschreibst, weil irgendwie ist das genau, also es ist ja natürlich auch so ein bisschen die Zeit, in der ich voll sozialisiert worden bin damit, so Jump Run und so, es war schon geil.
Ja, das war wirklich, also das waren gute Zeiten, danach war so ein bisschen, also ich habe mich gewundert, weil ich war natürlich erst wirklich Bulls und Jordan und dann war Jordan weg, aber ich war trotzdem noch komplett drin, also ich habe mir wirklich auch alles reingezogen und ja, dann war zum Beispiel, was war denn noch, 95 muss das auch gewesen sein, da waren die Harlem Globetrotters in Deutschland. Harlem Globetrotters gegen Kareem Abdul-Jabbar All-Stars, mit Kareem Abdul-Jabbar.
Krass.
Die haben in Halle, Westfalen gespielt und da sind wir dann auch hingefahren und haben uns das da reingezogen. Das weiß ich noch, da hatten die vorher wohl ein Eishockeyspiel in dieser Halle und da war das Parkett total rutschig, dann haben die Amis da Cola ausgekippt, damit sie nicht ausgerutscht sind und so weiter. Sowas dann. Und dann war ich auch zum Beispiel bei diesem legendären Nike Hoop Heroes Spiel, wo die NBA-Spieler zum ersten Mal Dirk Nowitzki in Deutschland gesehen haben, wo Charles Barkley, Gary Payton, Reggie Miller, Scottie Pippen alle in Dortmund waren und dann gegen so eine Auswahlmannschaft gespielt haben, unter anderem mit Nowitzki. Und wo dann dieses legendäre Charles Barkley hat Dirk Nowitzki da irgendwann mal drauf angesprochen. Da gibt es so ein YouTube-Video, wo er in der Kabine steht und sagt, ja hier, und dich habe ich doch da gesehen und du hast so 27 Punkte gegen mich in der ersten Halbzeit gemacht und so, da wusste ich gar nicht, wer du bist. Also genau bei diesem Spiel war ich dann irgendwie auch in Dortmund in der Halle. Ja, und das war völlig krass. Ne? Also das war wirklich so, hä, diese gibt's ja alle wirklich, diese Leute.
Aus dem Fernsehen.
Weil ich hatte vorher ein NBA-Spiel schon mal gesehen, New Jersey Nets gegen Boston Celtics in New Jersey. Und ja, das war auch natürlich total abgefahrene, eine total abgefahrene Situation. Die hatten aber zu der Zeit keine so Starspieler. So, da
wenn
war so klar Sean
gesehen,
Bradley. Ne, sorry?
Wenn du sagst gesehen, meinst du, wenn du warst dann zum ersten Mal dort vor Ort in den USA?
Ja, genau. Da war ich dann zum ersten Mal in den USA. Eine Woche so über Weihnachten wieder mit dem Kumpel Philipp und seiner Family. Mhm. Und da haben wir dann New Jersey Nets gegen Boston Celtics. Weiß ich auch noch, 101 zu 100 ist das ausgegangen.
An so einen
Scheiß erinnere ich mich.
Wie kam es dazu, dass ihr genau zu dem Spiel, das war einfach zufällig zu der Ort,
zu der Zeit. Ja, also Madison Square Garden war unerschwinglich. Deswegen war New Jersey Nets angesagt. Das und stimmt. Wenn du nur 5-6 Tage da bist, ist auch die Auswahl nicht so groß an Spielen.
Mhm. Ich habe auch echt 3 New York-Besuche gebraucht, bis ich das erste Mal bereit war, diese $100 für ein Ticket bei den Knicks zu bezahlen, nur weil es halt der Madison Square Garden war.
Das war einfach nicht drin auch, ne? Ja, also auch bei diesem New Jersey Nets-Spiel, da waren wir echt weit oben. Aber das war in dem Moment so egal. Du warst in dieser Halle drin. Und wie gesagt, die hatten gar keine guten Spieler, ne? Also bei New Jersey war, glaube ich, der bekannteste Spieler wirklich Sean Bradley.
Oh, das ist hart, Alter.
Das war doll.
Ja, geil.
Und
wo Gary ist da der Kittles Witz, müsst ihr mir erklären? Bitte? Sean Bradley war also historisch schlecht oder wofür
ja,
war
der ist einfach, ich glaube, mehr Unfunkiness kannst du nicht, also wenn Unfunky und Basketball im Duden, dann ist ein Bild von Sean Bradley denn.
Also Sean Bradley ist 2,29 Meter oder so.
Wenn er sitzt.
Soweit ich weiß, Mormone. Und also war an Nummer 2 gedraftet, aber da war einfach nichts los bei dem. Also Okay. Der war riesig, aber da war die Geschichte auch schon vorbei.
Ja, wirklich schlimm. Aber guck mal, das, was ich ganz interessant daran finde, dass du ja sagst, du sitzt letzte Reihe und trotzdem hat es dich total fasziniert. Würdest du sagen, dass dadurch Virus immer wieder gesetzt wurde, weil du hast ja, und das ist so ein bisschen die Mischung wieder, dann ja auch beruflich irgendwann auch drüben gelebt.
Mhm.
Das ist dann ja eigentlich wie gemacht dafür, dass man seiner Sucht auch immer intensiver nachgehen kann. Oder war es auch genauso?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe irgendwann in den 2000ern ein bisschen die Connection verloren zum Basketball. Lustigerweise am meisten verloren, als ich im Hip-Hop gearbeitet habe. Weil man einfach dann in der Zeit habe ich, glaube ich, auch am wenigsten Hip-Hop gehört. Weil man einfach hinter die Kulissen blickt und sieht, oh Gott,
ist das
doch ganz
so,
schön anstrengend. Bitte?
Ist das so, Nico?
Ja, es ist schon, ich kann das nachvollziehen. Es gab bei mir auch immer wieder Situationen, dass natürlich dieses gewisse Entzaubern oder diese Übersättigung einsetzt und du dann weniger Bock drauf hast. Und ich habe letztes Jahr, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, auch in anderen Situationen, ich habe ein Jahr Interviewpause gemacht und habe dadurch wieder mehr Bock auf Hip-Hop gekriegt, als ich es wahrscheinlich vor einem Jahr hatte. Insofern kann ich das voll nachvollziehen, was er sagt. Aber irgendwann hat es dich dann ja wieder getriggert, ne?
Genau. Ich glaube, manchmal braucht man einfach mal eine Pause von so ein paar Sachen. Und also ich habe es immer so am Rande verfolgt, aber also am Anfang war wirklich, ne, mit, also als ich irgendwie 13, 14 war, mit Postern im Zimmer und so weiter, auch Trading Cards damals schon gesammelt. Und dann war aber eine Zeit lang ein bisschen Ruhe. Und dann, als es dann wieder losging und als ich dann 2010 nach Los Angeles umgezogen bin, kleiner Zeitsprung jetzt, nach Los Angeles umgezogen bin, da war es natürlich so ein Traum. Und dann musste ich halt die Entscheidung treffen, okay, jetzt wohnst du in einer Stadt, wo es tatsächlich eine NBA-Mannschaft gibt, sogar 2.
Mhm.
Was ist denn deine Mannschaft? Und dadurch, dass ich halt früher wirklich immer Bulls, kamen für mich die Lakers einfach nicht in Frage.
Wollte ich gerade sagen, dein Pulli ist die Antwort, ne?
Ja, also, und dann war klar, okay, die Clippers, ja, ist jetzt nicht überragend, aber die hatten gerade Black Griffin als Rookie da. Der war zwar noch verletzt, so wenn ich mich recht entsinne, aber die hatten dann so Monty Williams und ich glaube Eric Gordon hat da auch gespielt und so. Das war irgendwie schon, aber wie gesagt, auch da war es mir dann wieder egal, ob die Starspieler. Ich konnte zu NBA-Spielen gehen und zwar regelmäßig und zu eigentlich erschwinglichen Preisen. Also ganz davon abgesehen, dass ich da Geld verdient habe schon, als ich da hingezogen bin. Aber das war so, das war, da war ich auch 2-3 Mal, habe ich dann Leute gefragt, ja, will einer mitkommen? Also, oh, nö. Und da war ich so zum Beispiel mal sonntags mittags um 12.30 Uhr bei so einem NBA-Spiel halt, ne?
Ey, ich fühle das so hart, Alter. Ich ganz genauso. Ich habe jedes Mal, wenn ich drüben bin und ich irgendwo, dann ist immer so die erste Ding, das ich mache, ich weiß, okay, ich bin jetzt 10 Tage hier. Ich guck mal durch, welche Mannschaften gibt es hier bis ins College hinein und welche Sportart kann ich eventuell wann wo gucken und plane alles andere drumherum. Mhm. So, dass ich weiß, okay, alles klar, ich muss um 1 Uhr am Mittwochmittag an der University sein, um Basketball zu gucken. Da geht halt leider nichts anderes. So, genauso verrückt scheint es ja auch zu sein.
Also genau, das war dann so. Und dann hatte ich zum Beispiel auch das unfassbare Glück, dass ich dann für dieses All-Star-Game 2011 in Los Angeles eine Karte bekommen habe von Reebok.
Das ist geil.
Und ja,
hat
auch
sich der Deal von damals wieder gelohnt, ne?
Hängen ja, das zusammen?
Da hat sich eher der zweite Deal gelohnt, weil mit Tom Kaulitz haben wir auch mal mit Reebok gearbeitet.
Und dazu muss man kurz zusammenfassen, dass du nach LA ja gegangen bist, weil und warum?
Weil Bill und Tom wollten, dass ich mitkomme. Also ich habe mit Bill und Tom Kaulitz, also als Manager und Model-Typ mit denen gearbeitet. Und genau, wir sind 2010 dann umgezogen und hab dann auch die ersten 3 Monate haben wir wie in so einer WG da quasi gelebt, alle zusammen in so einem Haus, weil das so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion war. Und da war dann klar, okay, Dennis geht erstmal quasi in den Gästebereich und dann kann man sich in Ruhe da was Eigenes suchen, weil ich wollte jetzt nicht übers Internet, ohne dass ich die Stadt irgendwie kenne, mir da eine Bude suchen. Und genau, dann habe ich die ersten 3 Monate haben wir da zusammen gewohnt und dann hatte ich mein eigenes Apartment in Sherman Oaks. Das ist da so im Valley. Und genau, wir haben alle im Valley gewohnt und da, genau, mit Tom Kaulitz hatten wir auch, aber schon in Deutschland 2009 oder so haben wir auch einen Reebok-Deal gemacht gehabt für so eine Print-Kampagne. Und genau, und da habe ich dann das Glück gehabt, dass die deutschen Reebok-Kollegen bei den Amerikanern angerufen haben, meinen, könnt ihr irgendwie eine Karte besorgen? Das weiß ich noch, da musste ich dann in so ein Restaurant gehen und dann Tom Schein hieß der, glaube ich, treffen. So, das war so der zweithöchste Reebok-Typ in den USA, der irgendwas mit Basketball zu tun hatte. Und das war so die Deutschen so, ey, wenn du den triffst und so, ne, das ist der krasseste und da musst du wirklich vorsichtig sein und ne, der hat da alles zu melden, da, 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 da. Dann bin ich da in das Restaurant und hat er mir auch die Karte dann, ja, schön dich kennenzulernen und so weiter und so fort. Das sind wirklich super Plätze und ne, da kann nichts schief gehen. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt und gehe dann raus, gehe zu meinem Auto. Das war trotz ganz weit oben irgendwo. $500 aber hat die Karte wohl gekostet. Das stand auf dem Dings. Das war wirklich fast letzte Reihe.
Krass.
Aber auch da war es mir wieder egal. Ich habe for free eine Karte fürs NBA All-Star Game bekommen. Für Samstag und für Sonntag. Also, aber das war so geil, so Ami-mäßig. Ja, das ist eine überragende Karte und so. Da kann, also das ist das Beste, was geht. Ganz oben. Und dann aber so, ja, okay, wie sagt man, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Natürlich
richtig.
Ist das völlig fein, wenn mir einer was umsonst gibt. Und also, ich war natürlich dankbar, aber das war so lustig, dass die, obwohl die Karte vor dir ist, die erzählen wollten, dass das eine richtig geile Karte ist.
Und du meinst, 90% der Leute in der Halle hatten aber eine bessere Karte?
Ja, eine andere Karte, würde ich sagen.
Jetzt haben wir schon öfter über Reebok gesprochen. Hast du generell eine Affinität zu Sneakern oder gibt es eine Sammlung, die du hast?
Zu sportbezogen? Sammlung jetzt nicht mehr so. Ich habe natürlich durch diese Zusammenarbeit sind auch viele Paar Schuhe für mich abgefallen. Ich bin aber eher Nike-Träger, ganz klassisch Nike, Air Max ist eher so meine Welt. Ich trage schon überwiegend Sneakers. Aber ich bin jetzt nicht so ein krasser Sammler oder so. Auch Caps ist nicht so meins, obwohl wir auch da mit New Era zusammengearbeitet haben mit Sammy. Und mit denen waren wir dann ja auch mal in New York und in Buffalo und haben ein Video da gedreht und haben den Flagship-Store da getroffen, sag ich schon.
Die kommen aus New Era, ne? Richtig? Die kommen aus Buffalo und New Era.
Genau, genau. Wir waren dann auch in Buffalo bei dieser Originalfabrik da, wo dann diese Limited Semi Deluxe Caps auch gestickt wurden von einer speziellen Abteilung da, die nur halt für diese Sports Limited Edition zuständig war, und die Abteilung hieß das A-Team. Das waren die Besten der Besten bei New Era tatsächlich. Und deswegen, da habe ich schon viel, viel sehen dürfen. Und ich habe damals auch viele von diesen peinlichen Klamotten getragen, was bei meiner Größe war ja nicht so, so schwierig, die in Übergröße zu bekommen. Das waren einfach normale Größen, die ich kaufen musste. aber das sah im Nachhinein, muss ich schon sagen, ey, hui, 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 also schön war das nicht. Backspin. Sports Corner. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action.
I love sports. Backspin. Sports Corner. So, aus dramaturgischer Sicht machen wir jetzt zu zweit weiter. Wir mussten gerade die Aufnahme nochmal neu arrangieren. Und deswegen sitzen jetzt nur noch mein Name Peter und dein Name Dennis hier zusammen zu zweit. Und du hast gerade davon erzählt, dass du dann einige Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hast, genauer gesagt in Los Angeles. Und gerade von deinem Besuch beim All-Star-Game gesprochen hast. Wie war das generell für dich, dass dann auf einmal die NBA und NFL oder generell US-Sport nichts mehr war, was man aus der Ferne wahrgenommen hat, sondern tatsächlich im Alltag integriert war, also geografisch und auch von der Zeitwahrnehmung?
Das war eigentlich total abgefahren. Also, dass man wirklich einfach sich an sein Auto setzen konnte und zum Staples Center fahren konnte und da quasi auch wirklich dadurch, dass die Lakers und Clippers da gespielt haben, theoretisch jeden zweiten Tag hättest du da ein Spiel reinziehen können. Das war total abgefahren. Also, wenn man es sonst nur so vom Fernsehen so nah kennt, ist allein schon dieser Ort da um Staples Center rum, ist schon total abgefahren. Da ist ja auch ESPN zum Beispiel, die haben da ein Büro. Und Shaquille O'Neal hat da jetzt ein Restaurant mittlerweile, das heißt auch Shaquille's. Und du hast dann einen geilen New Era Store und so weiter und so fort. Also, das ist schon abgefahren, dann plötzlich so nah dran zu sein, auch diese ganzen Logos zu sehen und dann auch drumherum, da laufen dann halt schon mal da auch die ganzen Leute rum. Ich habe zum Beispiel, als ich letztes Mal in den USA war und irgendwann beim Staples Center war, da liefen mir dann Jalen Rose und David Jacoby entgegen von diesem Jalen Jacoby Podcast. Jalen Rose, auch ein ehemaliger NBA-Spieler. Mhm. Und also das ist ja das Absurde an LA. Die Menschen, die man sonst so vom Fernsehen kennt, die gibt es ja wirklich alle da. Ne? Also da ist halt Robert De Niro auch mal in irgendeinem Restaurant und so weiter. Also das ist wirklich schon eine kleine Parallelwelt und war natürlich für mich als US-Sports-Fan überragend. Ne? Also das war top.
Gab es da so den einen Willkommen in Los Angeles-Moment für dich, wo du dann auf einmal beim Einparken gesehen hast, ich park neben einem Basketballspieler? Oder sitzt im Restaurant und neben mir sitzt?
Nee, es gab, warte mal, was war denn? Also ich habe Rick Fox mal persönlich getroffen, der wurde mir über einen Bekannten vorgestellt, weil Rick Fox irgendwas in Europa machen wollte. Und dann saß ich halt mit Rick Fox, meinem Bekannten, wir zu dritt saßen in so einem Musikstudio und haben einfach mal so gequatscht. Und da gehst du dann schon abends zurück und denkst, hey, warte mal, ich saß gerade mit Rick Fox, irgendwie dreifacher oder was weiß ich, irgendwie facher NBA-Champion auch. Da am Tisch und der hat sich angehört, was ich so zu sagen habe. Das war schon ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Ansonsten, wen habe ich denn da noch so getroffen? Es gab mal eine Feier von der, das war so eine Watch-Party, wo wir eingeladen wurden. Und dann war so, ja, wir haben so eine Watch-Party, kommt doch mal vorbei, wir gucken da den neuen Film mit Christian Bale. The Fighter war das damals. Mhm. Christian Bale und Mark Wahlberg. Und wir haben so gedacht, ja, okay, da geht man da hin, bringt eine Flasche Wein mit und man zieht sich dann irgendwie den Film zusammen rein. Dann war das aber so eine halb inoffizielle Premiere, wo dann so Mark Wahlberg auch da war und unter anderem der halbe Cast von Entourage, weil die gerade irgendwie die 8. Staffel gedreht hatten. Mhm. Und du läufst dann quasi in dieses Haus da rein und dann stehen da halt Turtle, Drama und I so nebeneinander. Und das war, glaube ich, mein absurdester LA-Moment, der nichts mit Sport zu tun hatte. Aber
war dir passend angezogen?
Für meine Vorstellung waren sie hervorragend passend angezogen. Und das war so ein ganz klassischer LA-Moment, weil ja auch Entourage, diese Serie, da ist doch, also 70%, 80% von dem, was da so drin ist, ist schon nah dran an dem, wie es wirklich da drüben abläuft. Ne? Also das ist schon sehr, sehr gut.
Entourage soll doch auch so ein bisschen immer hinter den Kulissen spielen oder zeigt doch das Alltagsleben in Los Angeles auch, ne?
Ja. Genau, das basiert ja komplett auf Mark Wahlbergs Leben quasi. Mhm. Also ich bin da tief in der Entourage-Materie drin. Es kam wohl mal irgendwann ein Agent oder ein Studio-Head oder wer auch immer, kam zu Mark Wahlberg und sagte, ey, du bist doch immer unterwegs mit deinen Jungs, das ist doch total interessant, wollen wir da nicht eine Reality-Doku drüber machen? Und Mark Wahlberg hat dann wohl gesagt, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, aber ich verstehe, was du meinst, lass uns doch eine Fiction-Serie draus machen. Und daraus sind dann die ganzen Charaktere entstanden und einer der legendärsten Charaktere, Ari Gold, ist daraus entstanden, dass es in den USA gibt es einen, so mit dem wichtigsten Agent, der heißt Ari Emanuel. Mhm. Das ist der Agent von Mark Wahlberg. Und dem wurde dann die Serie gepitcht. Der hat dann seinen cholerischen Anfall da irgendwie gekriegt. Und der Writer von Entourage, Doug Allen, hat gesagt, ey, du bist geil, dich schreiben wir da auch noch mit in die Serie rein. Und so ist dann der Charakter Ari Gold entstanden. Ja, und ganz viele der Sachen, die in der Serie sind, sind einfach genau so da passiert. Ne? Genau so 1:1 absurde Situationen, die da einfach regelmäßig irgendwie vorkommen.
Also, bevor wir noch länger über dein spektakuläres Leben in Los Angeles reden, wie war das eigentlich für dich, so mit deinen Freunden und Kollegen, die da rübergezogen bist? Warst du denn eigentlich so der Einzige, der gesagt hat, versteht ihr das, dass wir hier gerade 30 Autofahrminuten vom Staples Center entfernt waren? Oder war das deinen Freunden eher egal oder ähnlich begeistert?
Nee, also die Jungs, ich bin ja jetzt nicht mit Freunden rübergezogen, sondern quasi mit Kollegen, Klienten, Auftraggebern, wie auch immer man es nennen will. Mhm. Die waren aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht US-Sport interessiert. Deswegen, da war ich schon allein auf weiter Flur. Hab dann aber vor Ort durch meine Kollegen, die ich dann da so kennengelernt habe, da mehr Anschluss bekommen. Für die war es natürlich nicht so besonders, weil die schon in L.A. gelebt haben. Aber da konnte ich meine Leidenschaft nur mit mir alleine teilen quasi.
Und du bist ja Clippers-Fan, richtig? Das ist aber dann nicht vergleichbar, wenn du in Los Angeles wohnst und du gehst zum Staples Center und du gehst zum Derby, dass man sich dann schon mittags um 14 Uhr mit einem Bier in der Tanke trifft, sondern alles ein bisschen gediegener wahrscheinlich, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das ist. Ich war bei ein paar Clippers-Lakers-Spielen. Ich war auch wann war das denn? In der Saison, das ist oft auch das erste Spiel der Saison tatsächlich, Clippers-Lakers.
Ich glaube, ist historisch bedingt, oder?
Ja, das ist mir irgendwie anscheinend, also es gibt ja so Highlight-Spieltage, die NBA immer setzt, also Christmas Day und halt
Martin unter anderem King Day.
Genau, Martin Luther King Day und halt der Eröffnungsspiel darauf und dadurch, dass sie ja eh viermal gegeneinander spielen in einer Saison, wird da eins auf jeden Fall auch immer relativ am Anfang gemacht und ich erinnere mich, dass ich auch mal zu einem Saisoneröffnungsspiel da war. Man muss schon ganz ehrlich auch als Clippers-Fan zugeben, ne? Das ist ein Riesenunterschied, ob ein Clippers-Heimspiel oder ein Lakers-Heimspiel ist. Von der ganzen Show, von der Celebrity-Dichte, von allem drum und dran, ist das, was die Lakers da abliefern, einfach über dem, was die Clippers da abliefern. Ne? Also die teilen sich den Merchandise-Shop tatsächlich. Es gibt da einen Shop drin, da ist dann zwar mehr Clippers-Kram drin beim Clippers-Spiel als Lakers, aber es ist im Grunde der gleiche Store. Aber es ist schon ein Unterschied. Also auch die Cheerleader haben eine andere Qualität bei den Lakers als bei den Clippers. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Du auch unterwegs auch im Marketing. Ja. Kannst du das denn erklären historisch? Oder warum sind die Lakers einfach an die zum richtigen Zeitpunkt die wertvollen Charakter? Oder woher kommt das?
Also ich glaube, das hat ganz viel mit dem Owner auch zu tun, so mit der Buss-Family. Die haben da wirklich viel, viel Gas gegeben. Und ich glaube, die haben auch einfach, klar, was die Spieler angeht, du hattest dann irgendwann Magic Johnson so, ne? Und der hat da einfach eingeschlagen wie eine Bombe in der Stadt. Also ja. Das hat die ganz schön nach vorne gebracht. Und dann sind die halt da dabei geblieben und haben ja immer wieder Superstars eingeholt. Und haben sich, glaube ich, dann, also Magic war ja Rookie 1979, glaube ich. Und ab da haben die Clippers da auch nichts mehr aufholen können. Und die waren ja wirklich eine Zeit lang. Es gibt ein Buch, das heißt tatsächlich Clippers Curse. Das ist, glaube ich, ein 400 Seiten Buch, wo es nur darum geht, dass der Verein einfach verflucht ist eigentlich. Mhm. Und ich habe es bis jetzt nur im Regal stehen. Ich habe mich noch nicht getraut, es durchzulesen. Aber ich glaube, das war einfach schon ganz früh, war das da. Du kommst da nicht hinterher. Die Lakers waren dann, sind dann echt so vorbeigezogen dann. Ne? Also.
Ja, das gibt es dann ja öfter, dass man so den drei großen Märkten, die du hast, also Chicago, New York, Los Angeles, die drei großen Ballungsräume, meistens immer so das erste coole Team hast. Und dann gibt es noch ein anderes, da geht man dann auch noch hin, ob das dann die Jets sind und die Giants oder auch die Mets und die Yankees oder eben in der NFL in Los Angeles dann die Chargers und die Rams, dass das eine Team einfach deutlich cooler ist, obwohl ja beide eine gleiche Stadt oft ähnliche Geschichte haben und trotzdem ist aber ein Team deutlich cooler und wird auch immer cooler.
Und was die Clippers aber in letzter Zeit einfach, finde ich, cool gemacht haben, ich glaube, die haben vielleicht eine Zeit lang auch zu lange versucht, irgendwie so auch so zu sein wie die Lakers. Und aber vor ein paar Jahren haben die einfach halt eher gesagt, okay, wir sind dann eher so eher die Blue Collar, die Typen, die halt hart sind. Und, und wir sind halt eher für die Arbeiterleute in Los Angeles und haben dann halt mit einem Kawhi Leonard halt auch einen Typen da, der ist ja halt auch nicht gerade wirklich ein Showtime-Spieler oder ein Entertaining-Typ. Und Paul George und die ganzen, das ist halt mehr so die härtere Abteilung. Und das kommt dann doch da gut an. Das ist ein klares Profil jetzt einfach, ne? So. Und auch der super Gegensatz zu dem, was die Lakers da abfeuern die ganze Zeit.
Ja. Tut das so Teams gut, dass sie in der gleichen Arena spielen?
Nee. Okay. Das ist, glaube ich. Also ich glaube, die Clippers bauen ja auch gerade, die haben ja mit Steve Ballmer einen relativ liquiden Chef, so wie ihr bei der Backspin, ne? Der Nico, das ist ja ungefähr auf einem Level. Mit Steve Ballmer, deswegen ist er jetzt auch nicht mehr da.
Ich bin Kawhi Leonard im Szenario, ja.
Ja. Und die bauen, glaube ich, in Inglewood gerade eine neue Halle, weil du bist immer hinten dran. Also so wie ich glaube, die Anschützgruppe, denen ja das Staples Center gehört, die sind, also du hast ja nicht nur die Lakers da, du hast die Lakers, du Clippers, du hast die Kings, die ja auch noch spielen. Und da hast du wirklich sehr, sehr viele Konzerte, weil das ist die Go-To-Konzert-Location da ja auch für alles, was größer ist. Deswegen, da stehst du als Clippers da ganz hinten in der Nahrungskette, ne?
Und ich glaube, die Football-Teams gehen ja gerade genau den gegenteiligen Weg. Die teilen sich dann ein Stadion auch in Inglewood ab nächstem Jahr oder dieses Jahr ja tendenziell schon technisch gesehen, aber eben ohne Fans.
Da ist es aber auch wesentlich einfacher. Die haben halt auch wesentlich weniger Spiele. Ne? Also so eine NBA-Mannschaft hat also in der normalen Saison 41 Heimspiele.
Im Vergleich zu 8
Football-Spielen. Es gibt Spieltage, da spielen die Clippers um 12.30 Uhr und die Lakers abends. Und dann wird der Parkettboden da ausgewechselt und alles wird ausgewechselt. Und dann, das macht halt, wenn du da die 12.30 Uhr Mannschaft bist, da wirst du da rausgeschmissen aus deiner eigenen Halle sozusagen. Ne? Also richtig geiles Gefühl ist das nicht. Auf der anderen Seite gibt es da gerade keine Alternative. Ins alte Great Western Forum konntest du auch nicht mehr reingehen. Und genau, ich glaube, Barmer baut da gerade seine kleine neue Spielstätte. Und dann wird das schon ein Unterschied sein.
Und jetzt so rückblickend auf dann deinen Aufenthalt dort drüber, deine Jahre dort. Warst du dann schon öfter bei Clippers spielen oder bei Lakers spielen? Obwohl
bei Clippers
Fan, okay.
Ja, ich war schon viel öfter beim Clipperspielen. Ich war bei den Lakers, ich weiß gar nicht. Schon auch einige Male, aber Clippers wirklich sehr, sehr häufig. Und das war einfach dann eher mein Team. Und am Ende des Tages muss man auch ganz ehrlich sein, es ist auch eine andere Preiskategorie. Ne? Also die Tickets bei den Lakers, also das kann man mal machen, aber das ist einfach viermal so teuer.
Also aber du kommst an Karten oder ist das auch wirklich schwer?
Nee, du kommst immer an Karten. Ich kann auch jedem empfehlen, wenn er mal in den USA ist, man findet immer über diese Secondary Market Plattform wie StubHub und SeatGeek und so weiter, das ist alles echt ganz vernünftig reguliert da. Da gerät man auch nicht an irgendwelche Vollpfeifen, das läuft alles digital. Da ist man auch abgesichert und so. Da kann man sich guten Gewissens immer Tickets holen. Muss man halt ein bisschen beobachten, dass man nicht völlig überhöhte Preise da zahlt, aber man kriegt immer noch Tickets. Ne? Also klar, manchmal muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber dafür gibt es ja auch hier, wenn man im Podcast Gast ist, von Nico persönlich, viel Geld.
Flugtickets?
Flugtickets, also Gage ist ja immens hier und deswegen konnte ich mir das halt auch erlauben. Das wusste ich ja, dass ich irgendwann mal hier im Podcast bin.
Absolut richtig. Und apropos viel Geld und Tickets und Karten, eine andere Leidenschaft von dir sind Trading Cards, richtig?
Mhm.
in meiner Generation gerade heiß angesagt. Alles, was ein Hologramm ist und Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon ist, habe ich ein paar hier liegen. Aber auch eben ein paar NBA-Karten. Ich bin da ganz klassisch, traditionell habe ich hier Dirk Nowitzki mehrmals.
Ja, sehr gut.
Du hast aber ein bisschen mehr und kennst vor allem Leute, die richtig viel haben. Richtig?
Ja, ja. Genau, ich habe früher auch immer, also wirklich, das heißt immer, aber das gehörte irgendwie dazu. Trading Cards gehörten dazu. Auch ganz früh habe ich auch genauso wie wahrscheinlich viele andere die Panini-Sammelalben versucht voll zu machen. Aber mit NBA, die hatten halt nie diese Sticker-Geschichten und dann bin ich halt bei Trading Cards gelandet. Und letztes Jahr habe ich den Kollegen Kiki kennengelernt. Das ist einer der, ja, aus meiner Sicht angesehensten und größten Sammler aus Deutschland auf jeden Fall, wenn nicht sogar weltweit. Creation Twins ist sein Handle und über den produziere ich gerade mit meiner kleinen Produktionsfirma eine Doku und was der da abfeuert, das ist wirklich abgefahren. Also der hat halt mit seinem Zwillingsbruder Ivan zusammen, haben die angefangen, Trading Cards zu sammeln. Kiki hat sich für Kobe Bryant entschieden, Ivan für Antoine Walker. Ja, dementsprechend ist der Wert halt auch von den Sammlungen. Also Ivans Sammlung, Antoine Walker Sammlung ist auch krass, so, was die Vollständigkeit angeht. Aber Kiki hat natürlich mit Kobe Bryant, also der hat 4600 unterschiedliche Kobe Bryant Karten. Und irgendwie über 200 Unterschriften von Kobe. Und ich glaube 100, lass mich nicht lügen, 47 Karten, die es nur einmal auf der Welt gibt. Also da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeutet.
Ich kannte ihn auch schon aus verschiedenen YouTube-Videos oder eben einfach von so Highlight-Videos oder einfach eben davon, von Fotos von seinem, reden wir da von verschiedenen Räumen, gibt es so den einen Raum oder ist die ganze Wohnung eigentlich in lila und gelb?
Nee, es gibt einen so einen richtigen Memorabilia-Raum tatsächlich, da sind hier nicht nur, das ist ja das Abgefahrene, man sagt ja Kobe-Karten, ja, da haben wir trotzdem auch alle anderen Sportler, ne? Also nicht nur Sportler, der hat an der Wand ein Bild hängen, da ist ein Originalausschnitt von einem Abraham Lincoln Brief. So, dann hat er da natürlich Allen Iverson Sneakers, Mike Tyson Handschuhe, aber auch Pelé Unterschriften. Der hat einen kompletten Basketball von der Championship Mannschaft der Lakers da. Der hat Michael Jordan Unterschriften, Nowitzki Unterschriften, Luka Doncic, alle möglichen Footballspieler. Fußball, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Auch wirklich welche der ganz, ganz klassischen, uralten Baseballkarten, Mickey Mantle, was auch immer. Dass die Sammlung ist einfach total beeindruckend. Kiki ist einfach ein überragender Typ, der das wirklich aus Leidenschaft auch macht. Ne? Der liebt das einfach und das ist auch wirklich, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man irgendwas zu Trading Cards wissen will, Kiki einfach anschreiben bei Instagram. Und der meldet sich. Also wir machen mit dem jetzt auch eine Twitch-Show, gerade eine neue, auf unserem Twitch-Kanal KFL, was natürlich für Kommune für Leibesübungen steht. Und da machen wir jetzt jeden Mittwoch um 8.24 Uhr abends natürlich, wegen Kobe Bryant um 8.24 Uhr.
Den beiden Rückennummern?
Genau. Machen wir mit Kiki eine Trading-Card-Show, wo jeder Kiki Fragen stellen kann, wo Kiki ein paar Sachen aus seiner Sammlung zeigt. Das ist unfassbar interessant. Und das Kiki ist ein überragender Typ. Also das ist wirklich, ist ein Traum. Und ja.
Und ihr habt bestimmt noch Karten für ein paar Folgen. Wenn du sagst, er zeigt dann ja jeden Mittwoch welche. Und wir reden ja auch von so Sammelkarten, die man dann früher am Kiosk gekauft hat. Ich glaube, die meisten von ihnen sind ja auch klassisch gegradet, heißt, sind so im extra Case, wurden von einem entsprechenden Dienst verifiziert und auch bewertet. Also kannst du davon ausgehen, sind eine gute Qualität und archiviert und halten ewig. Und ich glaube, das Besondere bei ihm eben auch, ne, wir reden von Unterschriften darauf, wir reden davon verschiedenen Bilderrahmen. Und hat er nicht auch mal Spieler von den Lakers treffen dürfen oder vertue ich mich da? Oder mehr?
Allen Iverson hat er getroffen. Also es gibt natürlich mal hier und da Fotos auf jeden Fall.
Genau, Fotos meine ich mit Treffen, ja.
Genau. Der ist schon, also zum Beispiel Beckett, so das wichtigste Magazin hier aus dem Bereich, die haben ihn auch schon mal ausgezeichnet als Super Collector. Das war schon 2007. Mhm. So, da steht dann so ein kleiner Artikel drin. Und diesen Artikel, das ist auch einer von Kikis größten Schätzen. Diesen Artikel hat Kobe Bryant auch gelesen und unterschrieben. So, das ist natürlich wirklich das Unfassbarste. Kiki ist auch mit, der Kiki war bei Kobes letzten Spiel auch. wo er 60 Punkte gemacht hat. Kiki ist zum Memorial Service hingeflogen, obwohl er keine Karte für die Feier an sich bekommen hatte. Der war da und weil er einfach so eine gute Ausstrahlung hat und so ein guter Typ ist, haben den, glaube ich, 6, 7 US-Fernsehstationen auch interviewt. So von wegen, sag mal, wer bist du denn? Können wir mal ein kleines Interview mit dem machen? Und der hat dann in der Zeit, als er da war, sich mit anderen Kobe-Sammlern getroffen. Das ist für ihn einfach genauso viel wert, wie da in dieser Halle dann zu sein.
Beim Gedenkspiel, ja.
Genau, das ist einfach, das ist das Ehrlichste, was man sich so vorstellen kann und was ja alle Sammler gemein haben, ob das jetzt ein Trading Card Sammler ist, ein Trekkie oder auch die Hip-Hop-Verrückten so. Man ist einfach so unter Gleichgesinnten, ne? Und so wie wir beiden jetzt, ohne Nico können wir auch miteinander reden. Ja. Genau. Also, was Nico ist auch irgendwie immer so ein, ja, wie so ein Außerirdischer ist der einfach, ne? Da kommt ja auch nichts. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Peter, was soll ich dazu sagen? Du kannst da jetzt nichts zu sagen, aber.
Ja, schelmisches Grinsen versteckt sich.
Ja, dass der Bong noch nicht Geschäftsführer ist bei euch, ne? Das verstehe ich nicht. Also wirklich.
Das verstehe ich auch nicht, ne?
Ja, das ist ein Fehler.
Hast du denn, wenn er Kobe Bryant Karten sammelt, was ist deine wertvollste Karte? Also so für dich emotional.
Also irgendwie ist es eine Grant Hill. Oh, sorry.
Von wie vielen Karten reden wir denn bei dir? Hast du so 10 oder 100 oder
50? Nee, ich habe schon ein paar tausend Karten, aber nicht okay, so, okay. Also nicht so wertvolle, so viele wertvolle. Aber ich habe, also mit einer meiner Lieblingskarten ist nach wie vor so eine Grant Hill Rookie Karte, einfach weil das auch eine der ersten Karten war, die ich so hatte. Ich habe auch ein paar Unterschriften. Nowitzki. Es sind eigentlich, bei mir ist es ganz klassisch, die Spieler, die ich cool finde, so, da freue ich mich einfach über die Karte. Ne? Nowitzki-Karte ist cool, alle Jordan-Karten sind cool, LeBron. Es gibt zum Beispiel auch ein paar überragende Spieler, Durant, Antetokounmpo und so weiter. Die sind super, das sind super Spieler. Auch James Harden ist ja ein unfassbarer Spieler. Aber da kann ich irgendwie keine Verbindung zu aufbauen. Und deswegen sind mir die Karten auch nicht so viel wert. Also ein, zwei Luca-Karten habe ich auch. Die sind halt gerade recht angesagt natürlich. Aber wie gesagt, nachdem ich einmal bei Kiki war, habe ich gefühlt nicht eine Karte. Also müssen wir uns nichts vormachen.
Okay, ich verstehe. Das, ja. Aber die Hill-Karte, die du hast, hast du die irgendwann nachgekauft oder ist es immer noch genau die Karte, die du dann
genau
damals
die Karte.
Sozusagen als Knirps bekommen hast?
Genau, okay, genau.
Nicht schlecht.
Das ist genau die Karte, also dieses Nachkaufen. Ich habe also ein bisschen auch geguckt. Es ist auch interessant, so, wenn man sich da mal so ein bisschen bei eBay rumtreibt. Aber gerade ist der Markt wirklich ja schon ist sehr, sehr teuer, gerade wenn man da irgendwie reinkommen will. Ein Bekannter von mir aus Los Angeles hat vor ein paar Monaten die teuerste Baseballkarte, die jemals verkauft wurde, gekauft. Für 5,2 Millionen Dollar. Eine Mickey Mantle-Karte. Das ist ein Bekannter, der.
Er ist ein riesiger Fan oder geht er davon aus, die.
Nee, das ist ein Investment. Das ist ein Investment. Ja. Also, der hat mit Tech-Investments seine Kohle gemacht. Ganz feiner Kerl, überragender Typ, Rob, überragender Typ. Und der hat das ganz, ich sag's jetzt mal, eiskalt analysiert und der sagt, das ist ein gutes Investment. Das sagt Kiki übrigens auch. Ne? Es gibt Karten, die sind jetzt 2000 Dollar wert. Da kannst du bei bestimmten Spielern davon ausgehen, die werden nicht weniger wert werden. Eigentlich ist es auch logisch. Die werden nicht
nachgedruckt. Kannst du nicht nachproduzieren, ja.
Genau. Es geht dann mal immer eine verloren beim Umzug oder irgendeiner schmeißt was weg. Und es werden so über die Jahre weniger und weniger und weniger. Und ein Michael Jordan wird immer ein unfassbar beliebter Spieler bleiben. Und in Deutschland wird auch ein Dirk Nowitzki immer ein unfassbar beliebter Spieler bleiben. Und so gibt es so ein paar Klassiker, glaube ich. Ne? Also.
Ich hoffe, meine zwei Beckett-Neuner Dirk Nowitzkis können später meine Kinder aufs College schicken. Also.
Das wird nicht passieren. Also ich weiß nicht, aber es gibt ja auch günstige Colleges.
Genau, gibt es ja auch. Ja. Vielleicht lerne ich auch eine gut verdiente Frau kennen. Bong und ich teilen uns die Baseball-Führung in ein paar Jahren.
Bong mit seinem Geschäftsführergehalt ist kein Problem. Aber wo du gerade sagst, vielleicht lernst du eine reiche Frau kennen. Mir wurde mal gesagt, wie geht der Spruch? Es ist nicht schlimm, wenn du arm geboren wirst, aber es ist schlimm, wenn du arm heiraten. Ja. Es gibt so, ne, die Quintessenz ist, bist du selber schuld, wenn du keine reiche Frau heiratest. Also, da muss ich jetzt aufpassen, Peter, ne? Ich möchte jetzt keinen Druck machen. Aber.
Apropos selber schuld, warum wir uns ja auch hier sitzen und warum wir erste Mal unsere Namen gegenseitig bei WhatsApp gelesen haben, war beim Draft unserer Fantasy League.
Oh ja,
und stimmt, ja. Da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als beim Sammeln von Karten, oder?
Ja.
Also nur so in deinem Kosmos, also, bist du da schon eher im oberen Drittel?
Ja, ist schon okay. Also
schon okay, okay.
Ja, für die Backspin-Liga reizt natürlich. In der richtigen Liga ist es noch ein bisschen schwieriger. Da habe ich leider auch, da plagt mich das Verletzungspech, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in der anderen Mannschaft habe ich, ich habe Joel Embiid, der natürlich super abliefert diese Saison, aber auch oft mal aussetzt. John Wall, ich wusste das auch vorher, dass wenn du John Wall draftest, dass das auch mal hinten losgehen kann. Genau, das hat sich jetzt auch bewahrheitet. In der Backspin-Liga habe ich irgendwie eine solidere Truppe zusammen. Und wie du schon sagst, das Niveau ist auch nicht so hoch.
Wer war denn dein Erstrunden-Pick bei uns? Weißt du das noch? Westbrook wird es nicht gewesen sein, oder?
Anthony Davis.
Okay.
Der ist aber verletzt auch gerade. Also der spielt bei mir jetzt auch schon.
Ich sehe ihn gerade nicht, weil der ist out, ja.
Genau, ich habe auf der, Anthony Davis, genau, Westbrook. Wer macht denn noch viel? Also man vertut sich ja manchmal auch. Es gibt auch zum Beispiel Jonas Valanciunas, der auch wirklich, der macht richtig Punkte jeden Spieltag, wenn er spielt. Ich gucke jetzt gerade mal hier parallel rein, damit ich jetzt keinen Quatsch
erzähle. Ich erzähle währenddessen, wir sind genau die Backspin Fantasy League, die Hälfte sozusagen Team Eigen, dann eben noch ein paar, haben uns ein paar Gäste eingeladen, wie eben den Dennis. Und du bist einer von drei Leuten, der 9-2 steht. Nico und ich sind beide im gesunden Mittelfeld und hoffen auf die Playoffs. DP ist dabei, Pimp ist dabei, auch alle schon zu Gast hier gewesen. Und bei mir zum Beispiel, mein stärkster Spieler war der LeVert.
Das war auch schlecht, ne?
Ja, war ein schlechtes Timing. Also sehr, sehr gut gespielt die ersten Tage. Und dann hat er ja, wurde er weggetradet von den Nets zu denen. Wurde er nach Denver getradet?
Nee.
Ja. Und genau. Und da wurde er gesundheitlich durchgecheckt und wurde gemerkt, dass seine Niere nicht so ist, wie sein sollte. Und man sagt ja auch, wenn er nicht getradet worden wäre, wäre er nicht so durchgecheckt worden, hätte sich festgestellt, er ist wirklich irgendwann im Leben und tot gegangen. Von daher soll er so gesund werden, wie es nur geht. Ich schaffe das auch ohne ihn in die Playoffs, so Gott will. Aber in dem Sinne auch genau, auf jeden Fall eine aufregende Geschichte, warum es im Trade gut sein kann.
Es macht Spaß. Also wie gesagt, man guckt auch einfach Spiele, die man sonst nicht so wirklich beachten würde. Also wenn ich jetzt auf meinen Roster gucke, ich würde zum Beispiel dieses Jahr selten Detroit gucken oder auch Toronto, finde ich nicht spannend. Aber ich habe da halt Spieler in meinem Roster und da guckt man dann doch immer schon mal, ne? Zumindest
absolut, ja.
Die Highlights und so. Also es ist schon, ja, ist schon cool. In den USA ist das ja ein Riesending. Also da sind diese Draft-Abende schon ein richtiges Highlight, ne? Also das sollten wir übrigens auch. Also wenn man wieder menschlich Kontakt haben darf, läuft ja gerade ganz gut bei uns mit dem Impfen in Deutschland, habe ich gestern gelesen. Dann sollten wir uns da auch alle treffen und dann mal ein bisschen.
In der Backspin Mansion treffen wir uns und haben drei Beamer aufgebaut. Und wo bist du dann? Hast du dann ein Whiteboard aufgebaut oder sitzt du still in der Ecke?
Na, so schlimm ist nicht. Okay. Also ich habe schon das ein oder andere Dokument auf sozusagen. Und einfach nur, um den Überblick da nicht zu verlieren. Weil natürlich, wenn du bei der Draft Night nicht aufpasst, dann macht die ganze Saison wirklich keinen Spaß. Ne?
Absolut.
Also das ist leider, das ist das totale Highlight. Und wenn du da nicht aufpasst, dann ist es das nicht.
Dein Team ist Hamburg Traumtypen. Wer wäre dein Traumtyp gewesen? Dein Lieblings-Fantasy-Spieler, wo du sagst, so can't miss, also der wird immer Punkte geben, aber der ist eben schnell weg.
Ja, also ganz absurd, LeBron spielt halt immer, ne?
Den habe ich mir geholt, genau. Also mittlere Runde, mittlere Position in der ersten Runde. Und,
guter Pick. LeBron, guter Pick. Giannis Antetokounmpo ist halt auch ein überragender Pick. Der verletzt sich nicht, weil am Ende des Tages sagt man ja bei Fantasy, the best ability is availability. So, wenn der spielt, dann bist du halt immer gut dabei, ne? Also mit dem Giannis kannst du nichts machen, mit dem Luka kannst du nichts falsch machen. Aber da war ich einfach in einer zu niedrigen Draft-Position in der Backfield-Liga dieses Jahr, dass ich mir davon einen hätte aussuchen können. Ich war eigentlich mit Anthony Davis auch happy, aber der ist jetzt auch schon lange raus. Ne? Also, ja, ich habe auf der Bank auch Nurkic noch, der auch schon länger raus ist. Gucken wir mal. Playoffs und dann, ich weiß gar nicht, was ist nochmal der Preis in der Backspin-Liga? So ein richtiger Championship-Ring, ne?
Da lassen wir sich lumpen, genau. Nico kennt sich ja schon nach unseren langen Jahren in der NFL Fantasy League aus und wir haben einen richtigen Ring. Ob der Name eingraviert wird, das kann ich dir nicht versprechen, aber ich glaube,
das kann ich dir aber versprechen,
tun wir alles,
dass der da eingraviert wird. Dass der da aber ganz fein eingraviert wird.
Okay, dann zum Abschluss. Du gehst davon aus, du gewinnst die Fantasy League, erstmal kommst du in die Playoffs und dann wer ist dein größter Wind? Glaubst du, triffst du bis dahin noch? Wen gilt es zu besiegen bei uns, wenn du einen Blick drauf wirfst, anhand des Standings oder der Spieler?
Ja, also kenne ich ja nicht persönlich, aber Daniel hat auf jeden Fall immer gut
steht
abgeliefert.
Steht auch 9-2, ja.
Ja, ich glaube jetzt alle drei, die 9-2 stehen, also Halit auch, wenn man sich das mal gesamt so anguckt, dann haben Daniel und ich auf jeden Fall schon mit ein bisschen Abstand die meisten Punkte über die ganze Saison geholt. Ja, und dann kommt halt Halit. Und dann
machst du nichts falsch.
So, nee, das müsste passen. Jetzt habe ich mich natürlich weiter aus dem Fenster gelehnt. Aber völlig zu Recht. Ne?
Wir sind alle gut connected über unsere Gruppe und ich glaube, da die spannenden Wochen stehen uns auch bevor in der Liga. Wir
sind richtige Nerds, ne?
Auf die freuen wir uns.
Richtige Nerds sind wir.
Das ist absolut, aber ich denke auch, die Gruppe wird dann noch spannender, da werden wir noch ein bisschen mehr schnacken, wenn es dann wirklich um was geht. Ich bin da selber auch mal ein bisschen am hinterher. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Playoffs komme, aber ich glaube, das schaffe ich auch und dann haben wir es. Aber wir spielen ja auch noch NHL nebenbei, bei der MLB, NFL ist jetzt vorbei seit 6 Wochen, also.
Du musst überall durchziehen, ne?
Es ist schwer, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, aber wir geben uns Mühe, ja. Ja, Nico drängt uns dazu, ne? Es dient ja auch alles so ein bisschen, wie du schon meintest, also wie du dann sagst, du guckst dir die Pistons sonst nicht an, trotz deiner Grand Hill-Sammelkarte muss ich dann auch in jedem Sport eine Fantasy League haben, damit ich auch da so ein bisschen Auge drauf habe und so der kleine Wettkampfgedanke dann doch immer einen dafür anfeuert, nur mal zu gucken, wer ist denn jetzt gerade, wer hat denn gerade MLB den nächsten 500 Millionen Dollar Deal unterschrieben bei den Dodgers und damit man das auf dem Schirm hat. Ist absurd, aber die spielen halt auch 15 Jahre, ne? Also sollen die das doch irgendwie wieder reinholen.
Ich finde das gar nicht überteuert. Am Ende des Tages, wenn dir einer das bezahlt, dann hast du es auch verdient. Das ist einfach so. Ich kann das Geheule über Spielergehälter, kann ich noch nie verstehen. Wenn dem das einer geben möchte, und zwar nicht irgendeiner, sondern das sind alles unfassbar erfolgreiche Geschäftsmänner. Die sind die ja Spieler. Nicht ganz blind. Nee, die Owner von den Teams.
Ja.
So, das sind Geschäftsleute. Die wissen, dass das in vielen Fällen, kriegen die Kohle wieder rein. Das ist ein gutes Investment, einem LeBron James hunderte Millionen Euro zu geben.
Ich würde auch sagen, das sieht man immer, dass die aggressiven Teams in den letzten Jahren immer gewonnen haben. Ob es die Buccaneers sind, die sagen, weißt du was, wir holen einfach jetzt jeden, dann gewinnen wir. Die Raptors haben Kawhi geholt, haben auch gewonnen. Die Lakers sagen sich, wir haben zwar schon LeBron, aber wir brauchen auch noch Anthony Davis. Ja. Den holen, gewinnen wir auch. Also kannst du da wirklich keinem was vorwerfen in den letzten 5 Jahren. Ja.
Und man muss ja sagen, in den USA ist es ja nach wie vor auch durch Salary Cap und so weiter noch gedeckelt. So, ne? Also das ist schon, finde ich, eine sehr geile Regelung.
Apropos gedeckelt, Dennis, wir machen gerade die Stunde voll. Ich würde sagen,
beeindruckend.
Gib uns auch dein Schlusswort in der NBA. Der wichtigste Spieler bis zum Saisonende, der spannendste Spieler wird wer?
Der spannendste Spieler
bis zum Ende. Ich muss einfach der Beste sagen, aber
LeBron, es ist immer noch LeBron. Es gibt andere geile Spieler, aber LeBron ist meiner Meinung nach der beste Spieler.
Obwohl er bei den Lakers spielt.
Ja, das muss man
einfach. Das sind wir nicht so, ja.
Ich denke, Nico wird auch den einen oder anderen HSV-Spieler super finden, aber er traut sich das einfach nicht zu sagen.
Das kann gut sein, ja. Er nennt das ja nur das Team von der Müllheide. Ja. Oder Müllverbrennungsanlage.
Ja? Guck mal, siehst du? Mutig.
Gut, ich glaube, mit LeBron liegt es nie falsch, stimme ich dir zu an der Stelle.
Und du? Was hast du?
Ich habe eine lustige Petition gesehen, dass man machen soll, in der NFL sollte man die Spieler als Spieleralter deckeln, weil Tom Brady jetzt unterschrieben hat, bis er 45 ist. Mhm. Und ich bin auch gespannt, wie lange LeBron noch macht. Wer hört zuerst auf? Was glaubst du? LeBron oder Brady?
Brady.
Okay.
Ja. Also LeBron hat noch ein paar Meilensteine. So, der will bester Scorer werden. Der will Kareem Abdul-Jabbar einholen. Und da muss er noch einen Tick spielen, glaube ich. Ich glaube, der spielt einfach noch länger. Und Tom Brady, der wird jetzt bald irgendwann, glaube ich, dann doch die Segel streichen. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Danke, dass du da warst.
Danke, schönen Abend. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action. I love sports.